Herzlich willkommen zu Vielfalter Magazin gegen Monokultur hier im Gruppenradio von Radio Dreieckland.
Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
Vielfalter Magazin gegen Monokultur.
http://vielfalter.podspot.de. Vielfalter Magazin gegen Monokultur ist zu hören regelmäßig am 4. und am letzten Donnerstag des Monats.
Ihr hört die Sendung vom 27. Juli 2017.
Ja, 98 war die Sache und dann bin ich zum verschiedenen Rechtsanwälten, bis ich dann einen Ettlingen gefunden habe, der sich der Sache angenommen hat und der hat dann erstmal die Akten rausgeklagt.
Also das heißt, 1998 bist du psychiatrisiert worden und hast dann, nachdem du draußen warst, angefangen, einen Rechtsanwalt zu suchen und das hat 2 Jahre gedauert, bis du jemanden gefunden hast, der sich der Sache angenommen hat.
Genau. Und zwar, einige wollten halt nichts machen oder haben mich vertröstet oder, also ich hatte auch kein Geld und ich musste auf Prozesskostenhilfe mir jemanden suchen und das sind natürlich auch wenige bereit, überhaupt was zu machen.
Jahrelang kämpfte Norman Walter für Gerechtigkeit. Er war zu Unrecht psychiatrisiert worden, also noch nicht mal nach den fragwürdigen Diagnosekriterien hätte eine Psychiatrisierung stattfinden dürfen und eine Behandlung erst recht nicht. Beides wurde ihm angetan. Ende der 90er Jahre. Das Gespräch, was wir heute hören, das haben wir aufgenommen im Mai 2016. Im Februar diesen Jahres habe ich eine Nachricht bekommen, dass Norman Walter tot sein soll. Ich habe es erstmal nicht geglaubt. Auf Skype war er weiterhin als online zu sehen. Und der einzige Beleg war ein Foto eines Facebook-Eintrages, zu dem ich aber auch keinen Zugang hatte. Ja, wie gesagt, ich wollte nicht glauben, dass Norman Walter sich das Leben genommen hat, aber es sieht inzwischen ganz danach aus. Die Seite meinungsverbrechen.de, die er betrieben hat, ist seit einigen Wochen vom Netz. Auf Mails, auf Anrufe, auf anderes hat er nicht reagiert. Und naja, es sieht so aus, als sei er verzweifelt an dem, was ihm widerfahren ist und an der Weigerung des Rechtssystems, ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Ich habe Norman Walter kennengelernt im Jahre 2012, als in Stuttgart eine Anhörung war zum damaligen Gesetzgebungsverfahren, was den Zwangsbehandlungsparagrafen angeht, beziehungsweise auch zum Landespsychiatriegesetz, was damals in Arbeit war. Die Grünen, der heutige Sozialminister Manuel Lucha, hatten damals eingeladen. Und Norman Walter war mit seiner Kamera vor Ort und hat die Anhörung und auch einzelne Wortbeiträge gefilmt. Er hatte dann selber auch noch ein Interview mit einer Journalistin. Er hat auch immer wieder versucht, seine Geschichte in die Öffentlichkeit zu bringen. Er hat Videos im Netz unter dem YouTube-Kanal Gedankenverbrecher. Und er war Betreiber der Seite meinungsverbrechen.de, die, wie gesagt, inzwischen vom Netz ist. Beiträge von dort findet man vielleicht noch über archiv.org. Heute möchte ich euch nochmal das Interview von vergangenem Jahr vorspielen. Das haben wir per Skype aufgenommen. Und das kann man schon sagen, dass der Suizid, wenn es denn wirklich stimmt, was mir mitgeteilt wurde, dass dieser Suizid auch als Folge der psychiatrischen Behandlung gesehen werden kann. Ja, zurück zu der Geschichte von Herrn W. 1998 auf Betreiben der Großmutter psychiatrisiert, 2 Jahre später endlich einen Anwalt gefunden, mit dem er dann gegen das ihm angetane Unrecht und den damit verbundenen Schäden sich zur Wehr setzen wollte, Gerechtigkeit wollte. Also 2000 hat er einen Anwalt gefunden.
Seither klagst du erfolglos oder hast dich durch verschiedene Instanzen geklagt, weil dir, na, was heißt Unrecht geschehen ist, Schaden zugefügt wurde in der Psychiatrie?
Ja, man muss ja erstmal beweisen, was einem da passiert ist, und dazu braucht man die sogenannten Behandlungsakten. Und die wollte diese Klinik nicht rausrücken mit dem Verweis, sie könnten sich ja strafrechtlich belasten. Und deshalb müssten sie es nicht rausrücken. Und dann musste ich klagen, und es hat, also bis ich die Akten hatte, hat das ungefähr 8 Jahre gedauert. Das war dann ein ewiger Hickhack, bis ich die hatte, obwohl das Gericht dann beschlossen hatte, dass ich die kriegen sollte. Und dann hat die Klinik trotzdem noch Mätzchen gemacht, und am Ende habe ich sie dann bekommen. Aber es war ein langer Kampf.
8 Jahre hat das gedauert, bis die Akten da waren. Wie ging es dann weiter?
Dann hat der Rechtsanwalt sich die angeschaut, und dann war halt die Schwierigkeit, da überhaupt einen Gutachter zu finden, der sich äußert zu diesem Sachverhalt. Weil der Rechtsanwalt hat mir schon gesagt, dass kaum ein Gutachter bereit werden würde, seine Kollegen irgendwie ans Messer zu liefern.
Und die Erfahrung hast du dann auch machen können? Also du hast niemanden gefunden?
Ja, also es hat lange gedauert. Also man muss vorher dazu noch sagen, ich hatte diverse Atteste, wo halt diese Diagnosen widerlegt hatten, aber das reicht eben bei Gericht noch nicht, wenn man irgendwelche Atteste hat, sondern man braucht ein richtiges Gutachten, ein ausführliches Gutachten.
Um deinen Fall mal zusammenzufassen, aufgrund von einer Familienstreitigkeit bist du in die Klinik gekommen. Deine Großmutter hat damals gesagt, du wärst psychotisch und die Klinik hat diese, sagen wir mal, Diagnose der Großmutter einfach übernommen und dich behandelt, obwohl eigentlich nichts war.
Ja, also aus der Akte habe ich dann rausgelesen, das ist wirklich haarsträubend, das steht drin. Sie hätte es gelesen in der Hör zu, dass ich eine Psychose hätte und zwangsbehandelt werden müsste. Das steht so original in der Akte, also so eine Gesprächsnotiz. Davor war ja noch, auch noch einiges, wo ich 15 Jahre alt war, wollte sie mich mal in die Psychiatrie einweisen lassen. Und da hat sie mich über einen Hausarzt, also der mich seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen hatte, zu dem ging es irgendwie hin, hat ihm irgendwas erzählt und plötzlich stand ein Krankenwagen vor der Tür und hat mich dann nach Tübingen gefahren, in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da wurde ich dann dem Reinmar de Boer, den kennen vielleicht einige, vorgestellt und der hat dann gesagt, da ist nichts. Ich habe mittlerweile auch diese Akte von Tübingen und da steht drin, dies ist kein psychiatrischer Patient. Offensichtlich hat sie sich damit nicht zufrieden gegeben und wie ich jetzt halt hinterher erfahren habe, also meine Großmutter Briefchen geschrieben an irgendwelche Behörden, wenn man das liest, ziemlich wirres Zeug, ja, kann ich jedem zeigen, der es nicht glaubt. Und da 98 war es dann halt so, da ging es mir wirklich schlecht, wenn ich Liebeskummer hatte und da hat sie dann wieder angefangen, ich hätte eine Psychose. Das muss man schon sagen, dass es mir da auch wirklich dreckig ging. Ja, aber das ist eben keine Psychose oder sonst irgendwas.
Soweit ich das mitbekommen habe, gab es einen Familienstreit und das wurde wohl etwas lauter und die Nachbarn haben die Polizei gerufen. Und die Großmutter hat dich dann in dem Zusammenhang in die Klinik verfrachten lassen.
Ja, genau. Also weil meine Großmutter da nicht aufgehört hat. Also ich habe ihr gesagt, hey, ich habe nur Liebeskummer, ich habe da keine Krankheit. Und sie hat dann weitergemacht und den Nachbarn Blödsinn erzählt und mich überall diskreditiert und Behörden angerufen und die Polizei und was weiß ich alles. Und mir so einen Terror gemacht. Und irgendwann hab sie angeschrien und habe ihr eine geknallt. So war das. Ja? Und dann war es halt, wie gesagt, laut und die Nachbarn haben die Polizei geholt. Und weil es sonntags war, da gibt es immer so einen Arzt vom Dienst, der Bereitschaft hat. Das war dann zufälligerweise eine Frauenärztin. Und diese Frauenärztin hat meine Großmutter dann wieder erzählt, ich hätte da schon mit 15 Jahren eine Psychose gehabt und ich wüsste ja bloß nicht, was ich erzähle. Und diese Frauenärztin hat dann gesagt, ja, warum sollte ihre Großmutter denn lügen und hat mich dann nach Winnenden verfrachtet.
Winnenden ist eine psychiatrische Klinik in der Gegend von Stuttgart. Dort hätte man ja dann merken müssen, dass du eigentlich keine Psychose hast oder ähnliches.
Genau, also weil es sonntags war, war da natürlich kaum jemand da und dann hieß es, naja, ob ich soll halt mal zum nächsten Tag bleiben, bis da ein Arzt kommt. Und rein rechtlich haben die ja, soweit ich weiß, zumindest das Recht, einen 24 Stunden dort zu behalten, so oder so. Am nächsten Tag wurde ich da halt untersucht von der Ärztin und man muss wissen, diese Untersuchungen sind erstmal nur Gespräche und die konnten laut Akten auch wieder nichts feststellen erstmal. Ja? Und dann haben sie mich genötigt, ich müsste jetzt hier unterschreiben, dass ich 2 Wochen zur Beobachtung da wäre, sonst würde man einen Richter holen, der mich gleich für 6 Monate verknackt. Also die haben mir das quasi abgenötigt. Ja, was hätte ich machen sollen?
Du hast das dann unterschrieben.
Hm? Ich habe das dann unterschrieben.
Aber ja klar, unter dieser Droge ist klar.
Ja.
Und dann wurdest du auch behandelt, obwohl nichts gefunden werden konnte.
Ja, eben nicht gleich. Ja, also die haben mich dann erstmal beobachtet und erst nach Wochen, wo sie dann gesagt haben, also wir können da auch nichts finden und überhaupt, gab es dann ein Gespräch mit meiner Großmutter und meiner Familie und meine Großmutter hat dann wieder gesagt, also ohne Behandlung kommt er nimmer zu mir. So, und darauf haben sie dann angefangen, mich mit Neuroleptika zu behandeln.
Und das hat aber dann
zu massiven Schäden geführt.
Genau, also man muss dazu sagen, ich habe die ja nicht freiwillig genommen, sondern die haben mir angedroht, wenn ich die jetzt nicht schlucken würde, dann würden sie mir eine Spritze raunhauen, die mich richtig umhaut. Das kann ich auch beweisen anhand von dieser Behandlungsakte. Da steht halt drin, bei Verweigerung der oralen Medikation 50 Milligramm Cyathyl-Z-Akuphase. Muss man wissen, Cyathyl-Z-Akuphase, das ist die sogenannte Betonspritze.
Ja? Was heißt das?
Ja, Betonspritze, ja, das hat mir der Anwalt damals erklärt. Das ist eine Spritze, wo sie halt auch gegen, in der Forensik, gegen solche Leute einsetzen, wo halt, ja, so Türstehertypen immer Angst hat, dass die gefährlich werden, ja. Und dass die dann ruhig, also die werden dann wie Beton, ja, also erstarren dann quasi.
Und das wolltest du dir ersparen und hast dann ein Neuroleptikum geschluckt.
Ja, also ich habe auch gesehen, was mit anderen Leuten passiert, die sich widersetzen, mal abgesehen von der verbalen Drohung. Die haben Leute einfach geschnappt und gnadenlos vollgepumpt.
Zusammenfassend, die haben keine Krankheit gefunden, haben dich trotzdem behandelt, haben dich genötigt, das Zeugs zu nehmen. Wie hat das Zeugs auf dich gewirkt?
Ich habe dann sogenannte Zungenschlundkrämpfe bekommen. Also man bekommt von diesen Neuroleptika massive Bewegungsstörungen und Zungenschlundkrämpfe, also wie der Name schon sagt, das ganze Gesicht verkrampft, die Zunge, man kriegt keine Luft mehr und fängt an zu sabbern und ja, das ist wirklich die Hölle. Man kann seine Muskeln nicht mehr kontrollieren, man kann sich das so ähnlich vorstellen wie bei einem Spastiker, aber noch viel schlimmer.
Wie lange hat das dann gedauert, diese Behandlung?
Das haben die mir 2,5 Monate lang reingehauen.
Wie ging es dann
obwohl
weiter?
Obwohl sie diese Nebenwirkungen gesehen haben, haben sie trotzdem weitergemacht.
Was ja auch keine Ausnahme ist, oder?
Ach, glaube ich nicht, nee. Das ist keine Ausnahme. Ich habe gesehen, die hatten einen Mann auf der Station vollgepumpt mit so einem Zeug und der kroch dann wirklich über den Fußboden, weil er sich nicht mehr bewegen konnte. Und ich sag zum Pfleger, schauen Sie es mal an, helfen Sie dem Mann mal. Und der Pfleger sagt dann, der simuliert nur. Ja, so ging es dazu auf dieser Station.
Wie ging es bei dir weiter?
Die haben mich dann halt irgendwann entlassen. Wie ich hinterher erfahren habe, war der Hauptgrund wohl, dass die Krankenkassen nicht mehr bereit war, den Aufenthalt zu bezahlen, laut den Akten. Und mir hat kein Mensch gesagt, dass man diese Neuroleptika nicht einfach so absetzen darf. Ja? Und, oder beziehungsweise Ärzte haben mir gesagt, ja, nimm es einfach nicht mehr fertig. Und dann, wo ich das abgesetzt hatte, schlagartig, da wurden diese Bewegungsstörungen und Krämpfe und alles plötzlich noch viel schlimmer wie vorher. Also es sind sogenannte Spätdyskinesien, wo man dann davon bekommt.
Also Spätdyskinesien, das sind irgendwie Bewegungsstörungen, die eigentlich erst nach der Einnahme von dem Zeugs auftreten.
Genau, also nach dem Absetzen sogar noch. Also es gibt die sogenannte Frühdyskinesien, Bewegungsstörungen, die man bekommt, wenn man diese Neuroleptika einnimmt. Und Spätdyskinesien, wenn durch die Schädigungen, ja, wenn das Gehirn halt geschädigt wurde durch diese Neuroleptika und selbst nach dem Absetzen hat man dann immer noch Bewegungsstörungen.
Wie lange ging das dann mit diesen Störungen?
Also zum Glück gingen die mit der Zeit weg. Also das ging ein paar Jahre so. Und nur ein einziger Arzt hat sich mal ergnädigt, mir so Akeneton zu verschreiben. Muss man wissen, ein die Parkinson-Mittel, wogegen diese Bewegungsstörung dann hilft. Also nur die Symptome behandeln kann, nicht die Ursachen. Und die habe ich dann immer eingenommen, wenn ich kurz vorm Ersticken war. Und zum Glück wurde es dann über die Jahre besser. Es gibt Leute, bei denen geht es nie wieder weg. Die laufen den Rest ihres Lebens so rum.
Du hast dann 2 Jahre, nachdem du draußen warst, einen Anwalt gefunden und Klage eingereicht. 8 Jahre hat es gedauert, bis du deine Akten bekommen hast. Und dann hat es gedauert, bis du einen Gutachter bekommen hast. Wie ging es dann weiter? Du bist da durch mehrere Instanzen gegangen.
Genau, also erst vom Landgericht Stuttgart und ich hatte den Privatgutachten und diese ganze Atteste, dass da eigentlich keine Krankheit war und die Behandlungsakten, wo ich nachweisen konnte, was mir alles angetan wurde. Und das Gericht hat auch einen Gutachter bestellt, den Herrn Schröder aus Heidelberg. Der sollte sich auch ein Urteil bilden. Und der hat dann eben geschrieben, ja, man konnte ja nichts feststellen. Da hat der Patient wahrscheinlich seine Krankheit wegsimuliert. Ja, und man muss dazu sagen, laut psychiatrischer Lehrmeinung sind ja sogenannte psychischen Krankheiten Gehirnkrankheiten, Stoffwechselstörungen im Gehirn. Und ich habe das alles untersuchen lassen. Ich habe MRT-Scan machen lassen. Ich habe Neurotransmitterwerte messen lassen. Ich habe EEG machen lassen. Ich habe neuropsychologische Untersuchungen gemacht. War alles ohne Befund. Und ich habe auch nie irgendwelche Stimmen gehört oder sonst irgendwas, was man da bei solchen Krankheiten normalerweise als Symptome hat, angeblich. Und dann sagt der Schröder halt, die klinische Erfahrung sei, dass Patienten ihre Krankheit wegsimulieren.
Sprich, nach dem Motto, wenn du schon mal dort warst, musst du ja auch krank gewesen sein. Wenn man nichts gefunden hat, dann liegt das nicht daran,
Ja.
dass nichts da war, sondern dann hast du es halt besser verstecken können, oder?
Ja gut, er versuchte halt seine Kollegen zu schützen und er macht dann aus einer Behauptung eine Tautologie.
Aber dieser Schröder hat dich erst Jahre nach diesem Vorfall kennengelernt. Wie kann der denn das überhaupt sagen, dass du da was wegsimuliert hast? Ja.
Also ich glaube, das kann da keiner so genau erklären, ne?
Aber das Gericht hätte das doch eigentlich merken müssen.
Tja. Und vor allem hätte es merken müssen, dass man auch nicht unterm, also dieser Gutachter, den ich bestellt hatte, der musste dann solche Fragen beantworten, ob man unter Magnetresonanztomographen ein falsches Bild von seinem Gehirn vorgaukeln kann. Also Sachen, wo einem ein dreijähriges Kind eigentlich erklären könnte, musste dann hochqualifizierter Gutachter beantworten. So, und das Gericht sagt eben, nein, wir folgen dem Herrn Schröder, das klingt alles völlig plausibel, was der erzählt. Steht auch so im Urteil.
Das Urteil lautete dann wie?
Das Urteil lautet dann, die Klage wird abgewiesen.
Die wurde jetzt jedes Mal abgewiesen oder wie sieht das aus?
Also,
Wie viele Urteile gab es bisher?
genau, also es gab vom Landgericht ein Urteil, dann ging es weiter ans Oberlandgericht, wo das auch völlig rechtens fand, was die mit mir angestellt hatten. Dann ging es zum Bundesgerichtshof, die das gar nicht angenommen haben. Und dann ging es zum Bundesverfassungsgericht. Mein Anwalt hat dann auf Grundgesetz Artikel 2 Absatz 2, also Recht auf körperliche Unversehrtheit, plädiert. Plus die Besonderheit, dass eben dieses Unterbringungsgesetz von Baden-Württemberg, wo damals gültig war und wo man so auslegen konnte, dass Zwangsbehandlung erlaubt wäre, wurde ja vom Bundesverfassungsgericht vorher kassiert und nicht nur für verfassungswidrig erklärt, sondern auch für nichtig. Und nichtig heißt eben, dass ein Gesetz rückwirkend keine Gültigkeit hat. Das heißt, es gab auch keine Rechtsgrundlage für diese Zwangsbehandlung. Das Bundesverfassungsgericht, es beruft sich auf Paragraph 93 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Und da steht eben, das Bundesverfassungsgericht muss nicht entscheiden, wenn es nicht um eine Grundsatzfrage geht, nicht um eine Frage von Grundrechten.
Beim Verfassungsgericht wurde die Klage jetzt auch abgewiesen. Geht das jetzt noch weiter?
Der nächste Schritt wäre eben eine Klage vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
Und das hältst du dir noch offen?
Ja, das halte ich mal noch offen, aber ja, nach so langer Zeit irgendwann ist zermürbt so ein Krampf.
Zu Unrecht eingesperrt, zu Unrecht dann auch behandelt. Schäden davon getragen, aber keine Art Wiedergutmachung, noch nicht mal eine Geste der Wiedergutmachung und eine Entschädigung schon gar nicht. Das.
Genau.
Und jahrelang Prozessstress.
Genau. Am Ende kam nichts bei raus. Das Einzige, was rauskam bis jetzt, ist, dass ich die Akten gesammelt habe und dass ich die der Welt zur Verfügung stellen kann, dass jeder mal sieht, wie das abläuft. Wenn Leute das erzählen, das glaubt einem ja kein Mensch. Und ehrlich gesagt, bevor ich das erlebt habe, da hätte ich das auch nicht geglaubt. Ich hätte jeden für paranoid gehalten, wo mir sowas erzählt. Ich hätte gesagt, sowas gibt es in Deutschland nicht, sowas gibt es vielleicht in irgendeinem Drittweltland oder in irgendeiner Diktatur oder so. Aber nein, das gibt's hier vor der Tür.
Norman Walter war nur oder ist nur einer von vielen, denen solches Unrecht angetan wurde. Nur einer von vielen, die unter den Schäden von Neuroleptika leiden. Und einer der wenigen, die diesen langen und mühsamen Weg der Klage auf sich genommen haben und ja, letztendlich dann doch erfolglos, und letztendlich ist er an diesem Versuch, an diesen Bemühungen, Gerechtigkeit zu bekommen, dann auch gescheitert. Wir hatten immer wieder mal telefoniert, er hat mir immer wieder auch gesagt, dass er das kaum aushält, diese Ignoranz, dieser Filz, diese Menschenverachtung, die da immer wieder auch zum Tragen kommt, nicht nur in der Behandlung selber, sondern eben auch in der Weigerung, also auch solche Sachen juristisch aufzuarbeiten. Ja, ich empfehle euch, schaut auf YouTube die Videos, die er dort hochgeladen hat. Gedankenverbrecher ist der Kanal auf YouTube. Schaut, ob ihr in den Internetarchiven noch Seiten von meinungsverbrechen.de findet, dass zumindest das, was er denn in die Welt gebracht hat an Kritik und an Auseinandersetzung mit dem psychiatrischen Irrsinn, dass das nicht ganz verloren geht und in Vergessenheit gerät. Wir hören jetzt nochmal Musik. Wie schon eingangs ein Stück von einem Künstler, der sich aufnennt, ORPH. Das Album heißt Dubsense, und ja, ich habe ihn getroffen in Freiburg auf der Straße mit verschiedenen Instrumenten, Gitarre, Loopmaschine, und ja, er freut sich bestimmt, das zu hören, hoffe ich doch mal. Und ja, eine Bitte an euch, wenn ihr Musik macht, wenn ihr Musiker kennt und Musik zur Verfügung habt, die nicht GEMA-pflichtig ist, also nicht bei der GEMA registriert ist, dann freue ich mich, wenn hier in Vielfalter Magazin gegen Monokultur auch nochmal andere musikalische Abwechslung hier reinkommen kann. Die Sendung möchte ich deshalb nicht mit GEMA-pflichtiger Musik oder mit Musik, die unter GEMA-Vertrag steht, füllen, damit wir sie auch morgen und übermorgen und auch noch nächstes Jahr im Netz nachhören können. Auf vielfalter.potspot.de oder auf Radio Dreieckland www.rdl.de in der Mediathek. Wir sind hier bei Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für Inklusion, eine Sendung im Gruppenradio von Radio Dreieckland. Und ja, die zweite Hälfte dieser Sendung möchte ich mit einem Vortrag füllen, den ich am 21. Juni auf der Jahrestagung des Dachverbandes Gemeindepsychiatrie gehalten habe. Blöderweise habe ich erst nach 10 Minuten ungefähr gemerkt, dass ich das Aufnahmegerät vergessen hatte einzuschalten. Das heißt, der Anfang dieses Input-Referates, den haben wir hier nicht zur Verfügung. Thema war Aufbau einer nicht pathologisierenden Krisenbegleitung, wie es hier in Freiburg der Verein ASK e.V. voranbringen möchte. Und ja, in den ersten 10 Minuten, die wir jetzt hier nicht mehr hören, da ging es ein wenig um meine Erfahrung und warum es notwendig ist, dass Krisenbegleitung zur Verfügung steht. Und ja, warum es nicht so hilfreich ist, wenn man gleich mit einem pathologisierenden, also mit einem Diagnoseblick reingeht. Also eine Krise ist nicht unbedingt eine Krankheit und es hilft mir nichts, Krisen zu bewältigen, wenn ich mich für psychisch krank erklären lasse, sondern die Krisen sind in der Regel auch sozialer und menschlicher Art. Aber gut, das ist eine andere Diskussion. Wir steigen jetzt einfach mal quer ein.
Das heißt, die Einführung werden die Hörer nicht mehr mitbekommen. Also Psychosen gehen vorbei, Manien gehen vorbei, Depressionen gehen vorbei, ob sie jetzt behandelt werden oder auch nicht. Und was ich fatal finde, ist, dass wir solche Zustände als Krankheit sehen und den sozialen Aspekt da außen vor lassen. Also warum bin ich in die Psychose geraten? Das lag sowohl an meiner Kindheit, vielleicht auch an irgendwelchen Sachen, die ich aus meiner Vergangenheit, also aus meinen Vorfahren mitbekommen habe. Aber es waren auch sehr, sehr viele unangenehme und unpassende Ereignisse in meiner Außenwelt. Also da kam einfach sehr, sehr viel zusammen. Und ich habe nicht besser reagieren können, als mich in den Wahnsinn zu flüchten. Ja gut, der Titel des Vortrages ist Krisenbegleitung unabhängig von Diagnose und Behandlungswahn. Und ich möchte da keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, sondern eher Erfahrung aus der, also Erkenntnisse aus Erfahrung irgendwie hier weiter verbreiten. Ich habe in der Irrenoffensive habe ich viele Menschen kennengelernt, die sich von der Behandlung freigemacht haben. Also ich habe auch jetzt in Berlin jemanden getroffen aus der damaligen Zeit, eine Frau, die regelmäßig noch Krisen durchlebt, die es geschafft hat, sich ein Umfeld aufzubauen, wo sie diese Krisen auch unbehandelt durchleben kann. Es gibt in den Vereinigten Staaten eine Gruppe, die nennt sich Icarus-Projekt. Die haben eine sehr lesenswerte Schrift rausgebracht, Friends are the best medicine, Freunde sind die beste Medizin. Und ich denke, das lässt sich auch durch ein gemeindepsychiatrisches Netzwerk nicht ersetzen. Genau, Gemeindepsychiatrie und Netzwerk. Als ich damals 86 zur Irrenoffensive gekommen bin, habe ich die Zeitschriften kennengelernt, die erste von 81, die zweite von 83. Die dritte ist entstanden, als ich damals dabei war. Und da war die Spinne Gemeindepsychiatrie ein Horrorbild. Also die Netzwerke, die gesponnen werden, um uns auch in diesem psychiatrischen System einzuspinnen, einzufangen. Es gibt also da durchaus auch unangenehme Assoziationen. Seit einiger Zeit beschäftige ich mich intensiv mit dem offenen Dialog und da hat Netzwerk nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da ist es das Netzwerk der Menschen, die in der Krise sind, oder eigentlich das System, das in der Krise ist, weil es ist nicht nur so, dass ich in dem Moment der Kranke bin, der die Krise hat und alles andere ist normal, sondern da passieren ganz viele Sachen und oftmals haben Angehörige viel größere Schwierigkeiten in dem Moment als der Mensch, der einen solchen Zustand durchlebt. Und der offene Dialog in Finnland entwickelt, der ist eine aufsuchende Hilfe. Man kann sich vorstellen, jemand ruft an, ob ich das jetzt bin, der Angst hat, oder ob das jetzt meine Mutter ist, die Angst um mich hat oder mit der Situation nicht klarkommt, oder ein Freund von mir, der ruft an einer zentralen Stelle, und es wird dafür gesorgt, dass innerhalb von 24 Stunden ein Team vor Ort ist und mit den Beteiligten spricht. Nicht um eine Diagnose zu erstellen, nicht um zu schauen, was hat denn der jetzt, sondern um zu schauen, was ist denn da los, was ist denn da passiert, was ist denn da gerade, was braucht wer? Also braucht die Familie Unterstützung? Und es geht darum, die Menschen ins Gespräch miteinander zu bringen. Und in Finnland ist auch eine Sache, die ich sehr bezeichnend finde, es wird tunlichst darauf geachtet, dass es mindestens 2, wenn nicht 3 oder noch mehr Gespräche gibt, bevor überhaupt die erste Medikation angesetzt wird. Natürlich gibt es manchmal Mittel zur Angstlösung, die man vielleicht auch gleich gibt. Also das wären aber weniger die Neuroleptika, sondern eher vielleicht sowas wie Tabor oder Valium in einem kurzen. Aber wie gesagt, das sind Feinheiten. Medikation möchte ich nicht insgesamt verteufeln, aber es ist so, dass es vielen Leuten nicht wirklich nutzt auf Dauer. Kurzfristig, klar, 3 Tage Taxilan und ich war aus der Psychose draußen, nicht nur wegen dem Taxilan, sondern weil ich es auch geschafft habe, über den Zaun zu klettern. Und was habe ich gebraucht? Ich habe gebraucht, wirklich wieder einen Sinn und einen Weg zu finden. Den habe ich auch über den Zaun gefunden. Es kam ein Begriff vorne, also vorher, Bedürfnis- und Bedarfsorientierung. Also wir müssen schauen, was braucht der Mensch, was braucht das System, was brauchen die Leute drumherum, was braucht die Mutter, die Angst um ihren Sohn hat, was brauche ich, der in einer Krise ist, vielleicht das erste Mal, ich brauche keine Diagnose, ich brauche nicht die Zuschreibung, dass ich jetzt mein Leben lang mich als psychisch krank sehen sollte, sondern ich brauche vielleicht jemanden, der da ist, jemanden, der mal hinschaut, der mich wahrnimmt, der das, was mir da gerade widerfährt, auch anerkennen kann. Und da ist vor vielen Jahren, Ende der 70er, Anfang der 80er, in Kalifornien ein Projekt gewesen, Soteria von Loren Mosher, das war sehr erfolgreich, wurde allerdings eingestellt, weil vielleicht zu erfolgreich und weil auch nicht wirklich der Industrie zuträglich. Soteria, das war ein Ort, ein Zufluchtsort, wo Menschen in Krisen sein konnten. Und Loren Mosher, der Psychiater, der das Ganze erforscht hat und aufgebaut hat, er hat sich tunlichst darum bemüht, dass es keine Fachmenschen sind, sondern Laien, also nicht Menschen, die dort sind, um den Kranken zu therapieren, sondern Menschen, die fortgebildet sind, im einfach dabei sein, Unterstützung leisten. Und ja, inzwischen hat dieses Soteria-Konzept ein bisschen ein Revival erfahren. Es gibt jetzt Soterien oder Soteria-Stationen, angegliedert an Krankenhäuser. Aber für mich als Psychiatrie-Erfahrener, ich hätte ja gerne mir die Psychiatrie-Erfahrung von vornherein erspart. Also ich würde mir wünschen, und dafür stehen wir auch beim Arbeitskreis außerstationäre Krisenbegleitung, dass es die Möglichkeit gibt, Krisen unbehandelt zu durchleben. Dass vielleicht, also deshalb bin ich auch mit dem Wort Home Treatment etwas skeptisch. Es geht nicht darum, den Kranken zu behandeln, sondern es geht darum, Unterstützung zu leisten, dass man durch diese Zeit durch kann, dass man vielleicht lernt, mit solchen Situationen, mit solchen Krisen umzugehen, oder dass man lernt, frühzeitig darauf zu achten, dass was schief läuft. Also dass ich zum Beispiel weiß, mein Schlaf ist wichtig. Wenn ich 3 Tage nicht schlafe, ist es kein Wunder, dass ich durchdrehe. Und dann kann ich natürlich darauf achten, dass ich nachmittags keinen Kaffee mehr trinke oder dass ich, gerade als meine Frau sich von mir getrennt hat, hätte ich ja auch wieder durchdrehen können. Und da habe ich halt geschaut, genug Schlaf bekommen und es gibt sehr, sehr viele Kleinigkeiten, an die man denken kann. Wenn ich mich als krank sehe, dann passieren alle möglichen Sachen und ich sehe das als Symptom der Krankheit. ich schlafe mal nicht gut, dann schaue ich nicht, was kann ich tun, sondern, oh, geht es wieder los, ist das eine Krankheit? Oder ich versuche mir dann, wenn ich mal unruhig bin, meine Medikamente dagegen geben zu lassen, hilft nicht unbedingt weiter. Also die Diskussion, existieren psychische Krankheiten, die geht manchen Leuten schon auf die Nerven, also weil ich das immer wieder in Frage stelle. Aber es geht auch gar nicht darum, sondern die Frage ist, wem hilft das Konzept? Das Konzept hilft vielleicht meiner Mutter, die sagen kann, okay, ich bin nicht schuld, dass da was schief läuft, sondern mein Sohn hat eine Krankheit, die ist behandelbar, die hat Ursache im Stoffwechsel des Gehirns und so weiter und so fort. Da muss ich mir keine Vorwürfe mehr machen und bin außen vor. Für mich kann das natürlich auch hilfreich sein. Ich sage, ich bin krank, ich kann nichts dafür, ich kann mich daneben benehmen, wie ich will. Und vor allem, ich bin krank, kümmert ihr euch um mein Leben. Hilft natürlich auf Dauer nicht dabei, ein gutes Leben zu führen, aber ja, wenn ich das vorher nicht gelernt hatte, hilft es dann vielleicht dabei, irgendwie Leistungen zu bekommen und irgendwo existieren zu können, zumindest das. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen auch, die sich, also nicht nur Eugene Epstein, sondern auch andere, ich habe jetzt gerade, mir kommen gerade die Namen nicht, also Menschen, also es gibt durchaus viele Menschen, die diesen Krankheitsbegriff und den Diagnosebegriff in Frage stellen. Also Timami hat eine Kampagne No More Diagnosis in Großbritannien gestartet. Es ist aber die Frage für mich, wenn wir außerstationäre Krisenbegleitung jetzt sehen. Ich wünsche mir das unabhängig von Diagnose. Das heißt, ich möchte das, was als Problem dort ist, als soziales Problem sehen. Und ohne Diagnose ist auch das Gesundheitssystem nicht mehr unbedingt nur alleine zuständig. Natürlich brauche ich einen Arzt, um Medikamente zu verschreiben. Natürlich brauche ich auch eine Finanzierung. Aber was brauchen die Menschen? Also ich brauche vielleicht einen Ort, wo ich hinkommen kann, wo ich dann mal ein paar Tage Auszeit nehmen kann. Das wäre eine Krisenwohnung oder Krisenbetten, Krisenzimmer. Da bräuchte es die Gemeinde eigentlich, die sowas vorhält und auch finanziert. Also dass ein Ort da ist, wo man auch nachts hinkommen kann, jemanden zum Sprechen findet. Also wir haben schon Telefonseelsorge, die sehr hilfreich ist. Wir haben in Freiburg Arbeitskreis Leben. Wir haben einige Gruppen, die dann vernetzt sein könnten. Eine außerstationäre Krisenbegleitung, die sich nicht nur auf Diagnosen stützt, ist eben eine soziale Frage. Also wir brauchen da ein Telefon, das erreichbar ist und ein Krisenteam, das dann eingesetzt werden kann oder das zeitnah kommen kann. Wir brauchen Rückzugsorte und wir brauchen eine Vernetzung mit den anderen Angeboten. Natürlich gibt es den Einwand, was passiert, wenn Leute das missbrauchen wollen. Also ohne Diagnose könnte ja jeder kommen. Und wann ist eine Krise eine psychiatrische Krise und wann hat der Mensch nur keine Wohnung oder? Und ich denke, auch da müssen wir über den Tellerrand hinausschauen und gucken, dass Menschen in Krisen geraten und wir als Gemeinde vieles tun können, um Krisen vorzubeugen. Viel mehr als bisher noch getan wird. Und wir können auch vieles tun, um Krisen aufzufangen. Und wir haben ja oftmals, ob das jetzt im Suchtbereich ist, im Wohnungslosenbereich ist, im psychiatrischen Bereich ist, in der Jugendhilfe, wir haben ja ganz viele Sachen, wo sich die Zuständigkeiten überlappen. Wir haben Menschen, die Hartz IV bekommen und aufgrund Erfahrung mit ihren Eltern überfordert sind von dem Tonfall der Briefe. Also so, da kann eine Bewilligung schon so klingen wie eine Drohung und die kriegen regelmäßig Schweißausbrüche, Herzflattern, wenn sie nur so einen Brief lesen und wenn da nur die Bewilligung von der Hartz-IV-Behörde drin steht. Wir haben, also Bekannte von mir hat mir vorgestern gerade wieder gesagt, sie ist Psychiatrie erfahren, sie ist beim Arbeitsamt oder bei der Arbeitsgemeinschaft oder Jobcenter, wie auch immer das jetzt heute heißt, und dort möchten sie natürlich die Leistungen abgeben. Sie soll in die Grundsicherung gedrängt werden. Seit 2 Jahren wehrt sie sich dagegen, in die Grundsicherung, in die Berentung gedrängt zu werden. Sie möchte eigentlich eher Unterstützung, um als Künstlerin selbstständig zu sein. Und auch da fehlt ein vernetztes Denken. Also wir können nicht sagen, okay, ich als Arbeitsbehörde schiebe den schwarzen Peter jetzt der Rentenkasse zu und schiebe die Leute auf das Abstellgleis. Also auch da müsste man eher schauen, was braucht der Mensch und nicht, wie werde ich den Kostenfaktor los. Wenn wir, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Gut. Also wir müssen vernetzt denken und zwar nicht nur gemeindepsychiatrisch, sondern sozial und auf den Menschen zentriert. Also es geht nicht darum, also deshalb bin ich auch mal wieder mit den Vorstandskollegen hier im Dachverband ein bisschen im Dissens. Also mir geht es nicht darum, die Gemeindepsychiatrie auszubauen oder weiterzuentwickeln, sondern für mich ist ein inklusives Entwickeln der Gesellschaft, geht darüber hinaus. Also ich finde es toll, was die Freiburger Hilfsgemeinschaft macht und ich finde es nett, dass ich dort auch immer wieder Mittag esse, dass ich dort Leute treffen kann, dass dort ein Klavier steht, auf dem ich spielen kann, wenn ich das auch selten tue. Aber warum nur für Menschen mit psychischen Erkrankungen? Warum haben wir solche Räume nicht für alle Menschen? Da weiß ich, dass die Freiburger Hilfsgemeinschaft für alle Menschen viel zu klein wäre und dass sich das alles auch finanziert über eben die Diagnose, über die Krankheitszuschreibung. Aber ich meine, hier in Freiburg gab es eine Initiative für das Haus des Engagements. Das ist ähnlich wie das Tollhaus, was wir uns mal überlegt haben in einer Selbsthilfegruppe hier in Freiburg. Oder ein Haus, in dem man sein kann, in dem man hinkommen kann, in dem soziales Miteinander möglich ist, ohne dass ich dafür Geld bezahlen muss oder ohne dass ich dafür übertrieben viel Geld bezahlen muss. Also einen Kaffee für 50 Cent, das finde ich durchaus okay, oder ein Mittagessen für 3,50 Euro. Klar, das Zeugs kostet ja auch was. Aber wenn ich dort die Möglichkeit habe, auch mitzukochen, wenn es Werkstätten gibt, in denen der Rentner seine Schlosserkenntnisse weitergeben kann oder ein sozialer Austausch der verschiedenen Menschen, der verschiedenen Alter, der verschiedenen Gruppen möglich ist, sowas würde ich mir wünschen. Solche Orte brauchen wir eigentlich in jedem Stadtteil. Das geht aber auch wieder über die Krisenbegleitung hinaus. Also das wäre Krisenvorbeugung, wirklich Orte zu finden, wo man sein kann und einen Sinn auch produzieren kann. Genau. Ein Wort, was ich immer wieder auch höre, ist Tagesstruktur. Tagesstruktur ist natürlich ganz, ganz wichtig und sinnvoll. Also wenn ich nichts zu tun habe, geht es mir nicht gut, klar. Und wenn ich es nicht schaffe, meinen Tag zu strukturieren, weil mir der Sinn fehlt, ist das auch nicht gut für mich. Wenn ich aber von meinem Wohnungsgeber, also es gibt hier ja auch noch andere Betreuungsvereine, wenn ich von meinem Wohnungsgeber gezwungen werde, eine Tagesstätte aufzusuchen oder in eine Werkstatt zu gehen, damit meine Tagesstruktur erfüllt ist, hilft mir das nicht weiter, wenn ich das einfach nur mache, damit ich meine Wohnung nicht verliere und um dort zu sein und. Da, ja gut, das sind Beispiele, die nicht nur hier in Freiburg stattfinden. Also Werkstätten für behinderte Menschen oder diese ganze sozialpsychiatrische Subkultur sind noch weit entfernt von dem, was ich Inklusion nennen würde. Das heißt, wir bräuchten eigentlich soziale Zentren statt sozialpsychiatrische Zentren. Und wir bräuchten Anlaufstellen, wo jeder hinkommen kann, der nachts nicht schlafen kann, ohne gleich Alkohol trinken zu müssen oder, wo es Ansprechpartner gibt. Wir bräuchten Teams, die in Familien auch aufsuchend wirken, wenn sie erwünscht und eingeladen sind. Rechtzeitig, ohne dass der Druck dahinter steht, okay, da, wenn ich die anrufe, kommt gleich die Zwangseinweisung, kommt gleich das Jugendamt oder das Kind weg oder, sondern wirklich unterstützende Leistungen von Menschen hier gedacht. Und ja, ich möchte das einfach nur als Denkanstöße in den Raum stellen hier. Ich bin gerne ansprechbar. Wie gesagt, auf vielfalter.potspot.de kann man Radiosendungen noch runterladen oder in der Mediathek von Radio Dreieckland www.rdl.de. Ich bin hier in Freiburg und man findet mich über den Bundesverband Psychiatrie Erfahrener auch mit Telefonnummer und Postadresse. Herzlichen Dank.
Ja, soweit der Vortrag mit dem Titel Krisenbegleitung und Unterstützung. Soweit der Vortrag mit dem Titel Krisenbegleitung und Unterstützung unabhängig von Diagnose und Behandlungsdogma. Ein Inputreferat auf der Jahrestagung des Dachverbands Gemeindepsychiatrie von Mirko Orlaustek-Brahms, der auch für diese Sendung mal wieder verantwortlich ist. Genau. An der Stelle vielleicht einfach nochmal die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Kontakt zu dieser Sendung über die E-Mail zwischendenwelten@web.de. zwischendenwelten@web.de. Oder per Post an Vielfalter im Gruppenradio CO Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098 Freiburg. Der Arbeitskreis ASK, also außerstationäre Krisenbegleitung, trifft sich regelmäßig am ersten Freitag des Monats um 19 Uhr in den Räumen der Freiburger Hilfsgemeinschaft, Club 55, in der Schwarzwaldstraße 9. Und ihr könnt da auch Kontakt aufnehmen per Mail unter ask-freiburg@gmx.de. Den Bundesverband Psychiatrieerfahrener findet ihr unter bpe-online.de. bpe-online.de. Und ja, jetzt noch ein bisschen Musik und dann nochmal zwei weitere Hinweise. Thank you.
When the day comes clear in your mind and you say hello to the man in the dark, the man in the dark comes in your brain, fucks you up, fucks you up. Going clear in your mind.
Soweit das Stück Didab von Orff, einem Straßenkünstler oder einem Musiker, der auch auf der Straße spielt, mit Loopstation und anderen Feinheiten. Die beiden Hinweise, der erste, die Jahrestagung des Bundesverband Psychiatrie Erfahrener findet dieses Jahr in Berlin statt und Informationen findet ihr darüber auf bpe-online.de unter Termine. Vom 6. bis 8. Oktober 2017 eben in Berlin in der Jugendherberge am Ostkreuz. Und am 8. Oktober startet der Weltkongress der WPA, der World Psychiatric Association. Und da wollen wir auch demonstrieren und protestieren gegen die Psychiatrisierung der Gesellschaft, gegen die Ausweitung der Psychiatrie weltweit. Und Näheres dazu dann in der nächsten Sendung am letzten Donnerstag im August. Viel Spaß bis dahin und tschüss.